Siehe Codes, Wortbetrachtungen über das Lukasevangelium, Kapitel 12. Wir haben uns mit der göttlichen Absicht beschäftigt, dass eine Lampe hienieden angezündet und um für Gott zu leuchten auf ein Lampengestell gestellt werden und so moralisch und geistlich das Scheinen der heiligen Stadt im Voraus darstellen soll. Wir haben bemerkt, dass der Herr die Aufmerksamkeit auf das lenkt, was das Scheinen verdunkeln kann. Ich nehme an, dass nichts es so verdunkeln kann wie die Heuchelei. Deswegen war dies das Erste, was er auf dem Herzen hatte, es seinen Jüngern zu sagen. Wenn wir uns aller Formen der Heuchelei entledigen können, wären wir wie jene Stadt. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 21, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein, Vers 11. Und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glase, Vers 18. Die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas, Vers 21. Das weist auf ein Gefäß hin, das in keiner Weise das Licht verdunkelt, und das hat uns der Herr jetzt schon geistlich zugedacht. Heuchelei bedeutet, ein unechtes Wesen vorzutäuschen. Das ist der Sauerteig der Pharisäer. Heuchelei ist ein Grundsatz, welchem wir natürlicherweise zugeneigt sind. Darum tut es uns Not, die heilsamen Worte des Herrn zu beachten. Der Charakter des Christentums wird in dem Strome des Wassers des Lebens veranschaulicht. Er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Throne Gottes und des Lammes. Offenbarung Kapitel 22, Vers 1. Wenn die Stadt öffentlich entfaltet werden wird, werden alle verdunkelnden Einflüsse verschwunden sein. Wie ich es aber verstehe, wird ihre Beseitigung nicht durch ein mächtiges Wirken der göttlichen Kraft zuwege gebracht, sondern durch ein Verfahren der geistlichen Seelenübung, die solche kristallähnliche Klarheit bewirkt, so dass es gar nicht nötig ist, etwas vorzutäuschen, was wir ja doch nicht sind. Als Christen haben wir es nicht im geringsten nötig, vorzugeben, etwas zu sein, was wir nicht sind. In seiner ihm eigenen Kraft will das Evangelium uns kristallähnlich machen, so dass kein verdunkelndes Element vorhanden ist. Wir beginnen mit dem Charakter und der Natur Gottes. Dies ist die Botschaft, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und das Evangelium, das uns erreicht hat, besitzt diesen Charakter. Es kommt in solch einer Gnade, dass es den Geist der Heuchelei vertreibt. Ich glaube nicht, dass jemand als Heuchler errettet werden kann. In diesen Versen sehen wir zwei Gefahren. Der Sauerteig der Pharisäer bedeutet, vorzugeben, besser zu sein, als man ist. Andererseits kann man vielleicht nicht in dem Lichte leuchten, das man im Herzen hat. Aus Menschenfurcht mag man es verbergen. Es gibt diese zwei Gefahren. Die erste wird in dem, was Ananias und Sapphira taten, veranschaulicht und die zweite in der Heuchelei des Petrus, worüber Galater Kapitel 2 berichtet. In Apostelgeschichte 6 waren es solche, die unter den Geschwistern ein Ansehen wegen ihrer Ergebenheit genießen wollten, die in ihren Herzen nicht vorhanden war. Das war eine ernste Angelegenheit und brachte sofortiges Gericht mit sich. Andererseits änderte Petrus sein Handeln, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Er hatte das Licht des Evangeliums in seinem Herzen, aber er ließ es zu, dass es durch die Furcht vor denen aus der Beschneidung verdunkelt wurde. Und ich denke, dass dem der Wunsch zugrunde lag, seinen Ruf als guter Jude aufrechtzuerhalten. Was nennt das Heuchelei? Eigentlich Verstellung. Bestimmt ein sehr starkes Wort, das auf einen Apostel angewandt wird. Zu diesem Zeitpunkt war Petrus nicht frei von dem System, das das Licht verdunkelte. Wenn die Offenbarung Gottes in Christo in ihrem wahren Charakter aufgenommen wird, so vertreibt sie völlig den Wunsch, anders zu erscheinen, als wir sind. Alles ist ans Licht gekommen. Bei jedem von uns war eine ganze Lebensgeschichte der verborgenen und geheimen Dinge. Das Evangelium hat uns aber gezeigt, wie Gott mit diesen Dingen verfahren ist. beim Tragen des Gerichts durch Christum hat er sie alle ins volle Licht gebracht, und er ist so wirksam mit ihnen verfahren, dass kein Jota und kein Strichlein solcher Dinge zurückgeblieben ist, um das Licht, worin er scheint, zu verdunkeln. Wir sollten uns nicht schämen, wenn diese Dinge in der öffentlichsten Weise aufgedeckt werden. Verborgene Dinge werden offenbar werden, und geheime Dinge, die ins Ohr gesprochen wurden, werden öffentlich bekannt gegeben werden. Wir wandeln in diesem Lichte. Hesekiel, Kapitel 1, Vers 22, redet vom Kristall, aber er sagt, der wundervolle, eigentlich erschreckende Kristall. Der Gedanke ist, von dem göttlichen Lichte durchleuchtet zu werden. Wer möchte aus Kristall gemacht sein, so dass die verborgensten Gedanken und die geheimsten Beweggründe von allen gesehen werden können? Kein natürlicher Mensch möchte das. Hesekiel zeigt aber, dass es in dem erschreckenden Kristall etwas für Gott gibt, etwas auf einer höheren Stufe. Er sieht einen Thron und darauf die Gestalt wie das Aussehen eines Menschen, und rings um den Thron war ein Regenbogen. Gott kann in der Treue seines eigenen Bundes sündigen Menschen gegenüber wirken, weil derselbe Mensch, der auf dem Throne sitzt, an dem Kreuze für sie gestorben ist, und alles, was das Licht bloßgestellt hat, hat die Liebe beseitigt. Also ist es gar nicht nötig, irgendetwas zu verdecken. Es ist alles ans Licht gekommen. Dahin stellt uns das Evangelium. Jetzt sind die verborgenen und geheimen Dinge bei den Christen von einer solchen Art, dass wir sehr froh wären zu denken, dass sie öffentlich herauskommen sollten. Es wird ans Licht kommen, was wir insgeheim getan haben. Der Christ hat auf den Knien im Verborgenen in seinem Kämmerlein gelegen und wollte eine bessere Erkenntnis Gottes und Christi haben, und er betete für seine Geschwister. Das sind die neuartigen Geheimnisse, die an einem kommenden Tage aufgedeckt werden. Es gibt jetzt eine neuartige, geheime Lebensgeschichte. Wenn wir mit Dingen vorangehen, von denen wir nicht wünschen, dass die Geschwister sie erfahren sollten, so sind das bestimmt Dinge, die wir weiterhin nicht tun sollten, und alles wird ans Licht kommen. Es ist eine ganz böse Sache, wenn irgendeiner von uns den Sauerteig der Pharisäer bei sich duldet, und es wird eine sehr kurze Dauer haben, es wird alles öffentlich herauskommen. Wenn ein Heiliger einen bösen Lebenswandel führt, so wird das sehr wahrscheinlich schon jetzt herauskommen. Wenn ein Mensch gar nicht bekehrt ist, so kann es vielleicht im Dunkeln gelassen werden. Wenn wir uns damit begnügen wollten, nur das zu sein, wozu uns die Gnade Gottes gemacht hat, so würde das alles vereinfachen. Paulus konnte sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das war er, und er wollte nichts anderes sein. Er konnte auch sagen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in eurem Gewissen. Das Gottes ist die Art und Weise, wie Gott die Dinge betrachtet. Als er sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden, so war das das Urteil Gottes. Es ist die Wertschätzung Christi. Er hat ein Urteil gefällt und es zum Ausdruck gebracht, und es ist unsere Weisheit, das Urteil Gottes zu beachten. Dann kommen wir zur Erkenntnis der Liebe Gottes, und dann kommen wir weiterhin zu der Weisheit Gottes. Das Licht ist die Offenbarung Gottes. Das sehen wir im vorhergehenden Kapitel. Die Offenbarung ist vorhanden, und im Lichte der Offenbarung Gottes betet ein Mensch. Das wahre Gebet möchte die Finsternis verdrängen. Wenn einer betet, scheidet die Finsternis aus, weil Gebet bedeutet, dass wir uns Gott nähern. Und in der Nähe Gottes ist keine Finsternis. John Bunyan sagte, dass entweder das Gebet den Menschen zwingt, das Sündigen aufzugeben, oder die Sünde den Menschen zwingt, das Beten aufzugeben. In 4 sagt nun der Herr, ich sage aber euch, meinen Freunden, es ist schön, dass der Herr uns in dieser Weise anreden kann. Im Grunde des Herzens sind wir seine Freunde. Es besteht aber die Gefahr, dass wir aus Menschenfurcht unsere Freundschaft verbergen. Wir möchten aber nicht, dass unsere Freundschaft mit Jesu durch Menschenfurcht verdunkelt werde. Menschenfurcht ist ein sehr verdunkelnder Einfluss. Das weitestgehende, was wir tun könnten, ist uns zu töten. Ich bin oft durch eine ganz nichtige Sache daran gehindert worden, als ein Freund Jesu aufzutreten, nur durch den Gedanken, dass man mich zum Narren halten und auslachen könnte. Was ist es aber für ein Vorrecht, als ein Freund Jesu aufzutreten und nur denjenigen zu fürchten, der in die Hölle zu werfen vermag? Die Gottesfurcht wird uns vor eitlem Ruhm bewahren. Es ist heilbringend, Gott in dem Charakter vor sich zu haben, der gefürchtet werden soll. Er hat die Gewalt, in die Hölle zu werfen. Das würde jeden Eigendünkel und jede Prahlerei beseitigen. Wir wandeln in der Furcht Gottes, denn er hat die Gewalt, in die Hölle zu werfen. Der Herr möchte, dass dieser Gedanke uns gegenwärtig sei. Petrus schreibt, wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 17. Wir haben mit Gott als dem Richter aller zu tun. Er erforscht fortwährend unsere Beweggründe und wir wissen, dass Gott das Böse nicht duldet. Andererseits sind die Freunde Jesu vorzüglicher als viele Sperlinge. Die Freunde und Bekenner Jesu sind nicht vergessen. Die Haare ihres Hauptes sind gezählt. Der Herr belehrt uns darüber, dass die Betreuung und der Schutz Gottes in alle Einzelheiten eingreifen. Während das Bewusstsein seiner Gewalt die tiefste Ehrfurcht mit sich bringt, liegt jedoch die tiefste Zuversicht im Bewusstsein seiner Fürsorge. Die Freunde und Bekenner Jesu sind die Gegenstände der größten Fürsorge und Anteilnahme Gottes. Nehmen wir an, jemand befindet sich in der Gegenwart weltlicher Menschen. Und indem er sich einer großen Schwachheit bewusst ist, bemüht er sich stammelnd den Namen Jesu auszusprechen. Gott hält so viel davon, dass selbst alle Haare des Hauptes von einem solchen gezählt sind. Er wird dem Feinde nicht erlauben, auch nur ein Haar seines Hauptes auszuziehen, wenn es nicht zur Förderung des Zeugnisses ausschlagen würde. Wenn nur ein Haar weniger vorhanden ist, so weiß er es. Und es geht dabei um das Bekennen. Dadurch wird die ungeheure Wichtigkeit des Bekennens des Sohnes des Menschen ans Licht gebracht. Man kann in einem Kaufladen oder in einem Kontor oder in einer Schule sein. Und die Versuchung liegt nahe, den Sohn des Menschen nicht zu bekennen, Jesu nicht zu bekennen. Bedenkt aber, was alles damit zusammenhängt. Es kommt ein Tag, wo der Sohn des Menschen den himmlischen Heerscharen sagen wird, wie du dich verhalten hast. Wenn du als junger Christ in einem Kontor oder in einer Schule den Sohn des Menschen bekennst, so wird er allen himmlischen Heerscharen davon erzählen, dass du seinen Namen gerade bekannt hast. All dieses gibt uns ein Bewusstsein von der Fürsorge Gottes, die bis in die kleinsten Einzelheiten eingreift. Wir machen uns nicht viel aus einem Sperling. Der Herr sagt uns aber, dass nicht einer von Gott vergessen ist. Er vergisst nicht einen Sperling. Nicht für einen Augenblick. Es ist wunderbar. Deshalb ist nichts in unserem Leben gering. Für den Bekenner Jesu ist nichts gering. Jedes Mal, wenn du seinen Namen ehrfurchtsvoll vor der Welt erwähnst, wird es Tausenden und Abertausenden gesagt werden. Es lohnt sich, dies zu tun. Ich würde jungen Christen raten, erwähnet seinen Namen, es macht nichts aus, wie ihr ihn aussprecht. Wenn man euch vorschlägt, einen Roman zu lesen oder ins Kino zu gehen, so sagt nicht, es interessiert mich nicht. Weicht dem Bekennen nicht durch eine Hintertür aus. Es bedeutet, ein Vorrecht zu versäumen. Erwähnt seinen Namen, macht euch nichts daraus, wenn ihr ihn nur zaghaft und schwach aussprecht. Ihr mögt wie Espenlaub zittern, doch sprecht seinen Namen aus. Sagt, warum ihr nicht ins Kino geht. Erwähnt seinen Namen. Dadurch hisst ihr die Fahne des Reiches und die ganze Macht des Reiches wird euch unterstützen. Wer mich aber von den Menschen verleugnet haben wird, der wird von den Engeln Gottes verleugnet werden. Es wird angenommen, dass der Charakter einer solchen Person schließlich derart sein wird. Aber ein etwas anderer Ausdruck wird in Bezug darauf gebracht. Der Charakter eines solchen Menschen wird als ein Verleugner des Herrn Jesu hingestellt. Petrus verleugnete den Herrn, aber das war nicht der Charakter des Petrus. Zu Pfingsten verleugnete er den Herrn nicht. Die Freunde und Bekenner Christi werden hier als mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes eins gemacht betrachtet. Ich denke, dass das, was der Herr hier über den Heiligen Geist sagt, seine Freunde und Bekenner ermutigen soll, damit sie die Freimütigkeit haben, am Bekennen seines Namens durch den Geist teilzuhaben und damit sie verstehen, wie außerordentlich verhängnisvoll es ist, das Zeugnis des Geistes zu missachten oder zu lästern. Weil es die Zeit der größten Gnade von Seiten Gottes ist, ist es auch die Zeit der größten Schuld von Seiten des Menschen. Das Zeugnis des Sohnes war nicht abschließender Art, denn danach kam noch das Zeugnis des Geistes. Für diejenigen aber, die verächtlich das Zeugnis des Heiligen Geistes verwerfen, ist nichts mehr da. Wenn das Zeugnis des Geistes in gewalttätiger Weise verleugnet und verworfen wird, so kann das nicht mehr gut gemacht werden, denn der Geist ist gelästert worden. Das kann durch Apostelgeschichte Kapitel 13 veranschaulicht werden, wo das Zeugnis der Vergebung der Sünden verkündigt wurde und die, welche es hörten, lästerten. Dann gebrauchten Paulus und Barnabas Freimütigkeit und sprachen entschieden: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Dem Grundsatz nach bezieht sich das auf den Geist, wie er den Platz des Zeugnisses in den Heiligen hat. Der Geist wird in anderen Schriftstellen als die Kraft betrachtet, wodurch der Herr seine mächtigen Werke tat. Aber in Apostelgeschichte 13 wird das Zeugnis als in die Hände der Heiligen übergangen betrachtet, obwohl es eigentlich das Zeugnis des Heiligen Geistes ist. Es ist ein sehr ernster Gedanke zu wissen, dass das Zeugnis in seinem wahren Charakter das Zeugnis des Heiligen Geistes ist. Bruder Stoney sagte manchmal, wir befänden uns entweder mit der Welt auf der Anklagebank oder im Zeugenstand mit dem Geiste. Siehe Johannes Kapitel 16. Denjenigen, die wider den Sohn als Menschen reden, wird vergeben, aber wer wider den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Es zeigt die außerordentliche Wichtigkeit und den Ernst der Gegenwart des Geistes im Zeugnis. Wo das Zeugnis der Apostel mutwillig verworfen und dagegen lästerlich geredet wurde, gab es keine Vergebung. Das bezieht sich nicht auf irgendeine gegenwärtige Predigt. Die Apostel predigten das Evangelium durch den aus dem Himmel gesandten Geist. Wir würden uns aber nicht anmaßen, es ebenso zu tun wie die Apostel. Der Herr sagt das zur Ermutigung, damit man nicht davor zurückschrecken sollte, mit dem Zeugnis des Geistes eins gemacht zu werden. Sogar wenn man sie vor die Synagogen und vor die Obrigkeiten und Gewalten führen würde, würde der Geist sie lehren, was sie sagen sollten. Ich kann so gut predigen, wie ich es nach meinem Maße der Erkenntnis tun kann. Es ist vielleicht aber nicht das direkte Zeugnis des Geistes. Hier ist der Gedanke der, dass ein mutwilliger und bösartiger Hass gegen den Heiligen Geist vorhanden ist, wenn er von Christo zeugt. Dafür gibt es keine Vergebung. In Apostelgeschichte Kapitel 7 gab Stephanus einen Überblick über die ganze Geschichte der Vergangenheit und brachte göttliches Licht in die damalige Lage. Er sagte nicht ein Wort, das nicht das Ergebnis des Lehrens des Heiligen Geistes war. Deshalb war es eine außerordentliche, verhängnisvolle Sache, dieses Zeugnis zu verwerfen. Wenn ein Mann ganz und gar in der Kraft des Geistes predigen würde, ist es verhängnisvoll, dagegen zu reden. Mit dem Zeugnis des Geistes darf nicht gespielt werden. Wenn es auch nur Feindschaft hervorbringt, ist das sehr ernst. Dann ermutigt das die Freunde und Bekenner, weil ihnen bekannt wird, dass sie mit dem wunderbarsten, gleichzeitig aber auch mit dem verantwortungsvollsten Zeugnis eins gemacht sind. Das heißt, es bringt die größte Verantwortung für diejenigen mit sich, welche es mutwillig und verächtlich verwerfen. Es gibt eine Menge Menschen, die nicht Bekenner sind, aber auch nicht lästernd reden. Sie nehmen eine neutrale Stellung ein. So stehen heute die meisten in der Christenheit da. Das Zeugnis ablehnen geht nicht so weit wie dagegen lästern. Ich denke, das Letztere ist der Ausdruck von einer bösartigen Feindschaft. Und das findet man nicht bei einem jeden. Bei den Pharisäern war es eine bösartige Feindschaft wider den Geist, der im Herrn selbst geoffenbart wurde. Ich glaube aber, dass dieser Grundsatz auf die Bekenner übergeht, um die Zeugen dadurch zu ermutigen, dass sie mit dem Zeugnis des Geistes eins gemacht werden. Der Herr sagt in Johannes Kapitel 15, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, wird von mir zeugen, aber auch ihr zeuget. Das heißt, er macht das Zeugnis der Jünger mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes eins. Das Zeugnis des Geistes war ausschließlich von Gott, vom Menschen war gar nichts dabei, und es brachte einen teuflischen Charakter des Widerstandes zum Vorschein. Paulus sagt von sich, er sei ein Lästerer und Verfolger und ein Gewalttäter gewesen. Er fügt aber den rettenden Vers noch hinzu, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Was unwissend getan wird, ist etwas Verschiedenes. Es wird als Sünde der Unwissenheit angesehen. Diese Feindschaft und Bosheit ist aber mutwillig, mit offenen Augen. Dann wendet sich der Herr einem anderen verdunkelnden Einfluss zu, dem Begehren nach irdischen Gütern. Der Herr will die Aufmerksamkeit auf eine Lebensart lenken, die nicht von der irdischen Habe besteht. Das Leben besteht nicht aus jenen Gütern, sondern Gott gegenüber reich sein ist Leben. Sicherlich begehren wir alle in Bezug auf Gott reich zu sein. Der Herr lehnt die Stellung eines Richters oder Erbteilers ab, aber ich glaube, dass er denjenigen, der mit ihm sprach, wie auch seinem Bruder es nahelegte, dass sie durch Habsucht beherrscht wurden. Die Habsucht verstellt sich oft als Klugheit. Die große Gegenmaßnahme ist, in Bezug auf Gott reich zu sein. Was zu meinem Reichtum in Bezug auf Gott nichts hinzufügt, dann trägt es zu meinem Leben gar nichts bei. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Geschäfte nicht in einer habsüchtigen Gesinnung betreiben und dadurch unsere Habe hienieden vermehren. Wir sollten die Dinge begehren, die unser Leben in Bezug auf Gott fördern, damit mehr Freude, mehr Lob und ein größeres Bewusstsein von dem göttlichen Reichtum vorhanden sein möchten. Das sollte der große Gegenstand unseres Begehrens sein. Wenn wir auf dem Standpunkt stehen, dass wir unsere Scheunen niederreißen und größer bauen sollten, haben wir die Fürsorge des Vaters nicht nötig. Das bedeutet, dass wir für uns selbst sorgen. In Bezug auf Gott reich zu sein bedeutet, eine Wertschätzung der Barmherzigkeit zu besitzen. Einer, der die Barmherzigkeit schätzt, ist reich nach Gott hin. Er schätzt das, woraus der Reichtum Gottes besteht. Sein Herz strebt Gott zu. Sein Reichtum ist dem Wohlgefallen Gottes gewidmet. Er ist sich der Gunst Gottes in Christo bewusst und er erwirbt den Reichtum, der im Geiste liegt, wobei er ein Erbteil erwirbt, das ihm keiner selbstsüchtiger Bruder wegnehmen kann. Alle Dinge machen uns reich in Bezug auf Gott. Was ist der Nutzen des Dienstes, wenn er unseren Reichtum nach Gott hin nicht fördert? Auch in Bezug auf geistliche Dinge kann man sich selbst zum Mittelpunkt machen. Aber alles, was dem wahren Leben dient, macht uns reich in Bezug auf Gott. Und wir sind dann besser ausgerüstet, dem Wohlgefallen Gottes zu dienen. Das ist das Ziel des Dienstes. Einer, der darüber in Übung ist, in Bezug auf Gott reich zu sein, wird zum besonderen Gegenstand der Fürsorge Gottes. Denn Ängstlichkeit betreffs der irdischen Umstände könnte ein sehr verdunkelnder Einfluss sein. Es wäre traurig, wenn wir angestrengt für uns selbst gearbeitet und die Verantwortung für uns selbst zu sorgen übernommen hätten und dabei des glücklichen Vorrechts von Gott betreut zu werden verlustig gingen. Ein Freund und Bekenner Christi und einer, der reich ist in Bezug auf Gott, wird von Gott sehr beachtet. Es ist ein Leben und ein Leib vorhanden, die dem glückseligen Gott von tiefstem Interesse sind. Wenn er schon für eine Blume oder einen Vogel sorgt, was wird er nicht alles für einen Freund und Bekenner Christi oder für einen, der reich ist in Bezug auf Gott tun? Im Kapitel sehen wir einen Unterschied zwischen dem, was wir bedürfen und dem, was der Vater uns gibt. Die Dinge, die er uns gibt, übersteigen bei weitem das, was wir bedürfen. Es hat dem Vater wohlgefallen, uns das Reich zu geben, und das ist viel mehr als uns zu ernähren und zu kleiden. Wenn er dir das Reich geben will, ein ganzes Gebiet gesegneter Dinge, die vollkommen seinem Sinne entsprechen, so wird er dir sicherlich auch Brot zum Essen und Kleidung zum Anziehen geben, damit du für dieses Reich vollkommen frei bist. Von Seiten des Vaters gefällt es ihm wohl, uns das Reich zu geben. Es sollte uns wohlgefallen, danach zu trachten und durch das Bewusstsein der göttlichen Fürsorge von den Sorgen um die zeitlichen Bedürfnisse befreit zu sein, damit sie nicht zum vorherrschenden Grundsatz des Lebens werden. Der Grundsatz der Habsucht herrscht dann nicht vor, sondern wir sind völlig frei, nach dem Reiche des Vaters zu trachten, indem wir uns der Fürsorge des Vaters bewusst sind. Das Reich des Vaters ist etwas Wunderbares. Danach sollten wir trachten. Und wir können auch alle danach trachten. Nichts hat ein größeres Anrecht auf uns. Die Menschen sagen, sie hätten keine Zeit für geistliche Dinge. Nichts aber hat ein größeres Anrecht auf uns als das Reich des Vaters. Die kleine Herde ist eine auserwählte Schar, die passend ist, das Reich zu empfangen. Sie sind frei von Heuchelei und Habsucht und von aller Furcht. Sie sind Freunde Christi und mit dem Zeugnis eins gemacht. Das Reich des Vaters ist ein Gebiet, das dem Vater entsprechend regiert wird. Es ist ein Ort, wo Gott in der höchsten Gnade als Vater erkannt wird. Die Heiligen stehen darin in Abhängigkeit. Sie beten im Lichte der Offenbarung und sie haben die Gabe des Geistes aus dem Himmel. Diese Dinge machen die wichtigsten Wesenszüge des Reiches des Vaters aus. Das Reich des Vaters ist eine Ordnung der Dinge, die moralisch mit seiner Gesinnung im Einklang sind. Gott wird dort in der Verwandtschaftsbeziehung als Vater erkannt. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und euer Vater aber weiß, dass ihr dieses bedürft. Es wird jetzt alles in Umständen äußerer Kleinheit zustande gebracht. In einer kleinen Herde. Dem Vater hat es wohlgefallen, uns dieses wunderbare Gebiet der geistlichen Güter zu geben. Alles Gute, das in dem Herzen des glückseligen Gottes ist, ist zum Vorschein gekommen, um alles Böse hienieden zu überwinden. Wir sollten aber danach trachten und dadurch als im Gegensatz zum Sorgen und zur Habsucht stehend gekennzeichnet sein. Verkauft eure Habe und gebet Almosen. Das Zeugnis Gottes kommt im Geben ans Licht. Wir sind hienieden, um geistliche Reichtümer, die Reichtümer des Evangeliums auszuteilen. Wir sollen aber auch Almosen geben. Es geht augenscheinlich aus den Schriften hervor, dass das Geben von Almosen Gott sehr wohlannehmlich ist, weil es der Ausdruck seines eigenen Charakters ist, denn er ist volle Güte und Freigebigkeit. Möchten unsere Seelen von der Gnade der Worte des Herrn durchdrungen sein und mit Bestimmtheit daran denken, so dass, wenn man kein einziger standhafter Christ mehr auf Erden vorhanden wäre, jedem aber das Vorrecht offen stände, der Erste zu sein. Der Herr steigt nicht von der Höhe der göttlichen Gedanken hernieder, um sich uns anzupassen. Er will uns zu ihnen emporheben, und wir müssen auch dort beginnen. Wenn ein Mangel an Freigebigkeit in der Gesinnung der Heiligen bemerkbar ist, so beweist das ihre Armut. Wir müssen die Heiligen dann bereichern. Sind wir uns alle dessen bewusst, dass wir in Bezug auf Gott reich sind, weil wir den unumschränkten Reichtum des Gebietes, das er uns gegeben hat, empfangen haben, eines Gebietes, wo alles durch Schönheit und Wohlgefallen gekennzeichnet ist? Wenn das in unseren Seelen lebt, so werden wir die irdischen Güter in ihrer Besinnung zum Himmel betrachten. Und wir werden entschieden im Blick auf den Himmel sozusagen Schätze sammeln. Wir werden verkaufen und uns Säckel machen, die nicht veralten. Wir sind dann bestrebt, nicht von der Gesinnung des habsüchtigen Menschen beherrscht zu werden, der alles haben will, was er nur bekommen kann. Noch werden wir von der Sorge geplagt, es könnte uns an etwas mangeln oder wir könnten etwas verlieren. Wir sollten unsere Geschäfte im Lichte des Himmels machen. Ich bin davon überzeugt, dass unsere zum Himmel strebende Gesinnung davon abhängt, was in unserem alltäglichen Leben in einer praktischen Weise zum Ausdruck kommt. Wenn wir in der Weise, wie wir es gerade hingestellt haben, an unsere Geschäfte herangehen, werden wir himmlisch gesinnt sein. Und wir haben dann Jesum als unseren eigenen Herrn. Vers 36. Das bedeutet, dass wenn er auch keines anderen Menschen Herr auf Erden wäre, er doch mein Herr wäre. Es steht uns allen offen, nach diesen Richtlinien zu wandeln, und wenn andere es auch nicht tun, steht es mir immer noch offen. Ich denke, es ist nicht recht, dass wir unser Geben von Almosen zu sehr dem Zufall überlassen. Das Geben von Almosen und das Gebet sind miteinander verbunden, was darauf hinweist, dass das Geben in verwirklichter Abhängigkeit von Gott betrieben werden soll und nicht nach der Richtlinie der menschlichen Güte und Wohltätigkeit. Es ist leicht, Geld und Güte zu vergeben. Nichts erfordert aber mehr Gnade, als so zu geben, dass der Charakter Gottes dabei richtig hervorleuchtet. Wenn wir den Reichtum des Evangeliums verteilen, müssen wir um offene Türen und um den Zugang zu Seelen beten. Wir sind darum besorgt, Empfänger zu haben. Beim Geben von Almosen sind wir ebenso von Gott abhängig wie beim Vergeben des Reichtums des Evangeliums. Wir sollten um Gelegenheiten bitten, in solch einer Weise zu geben, dass Gott dabei verherrlicht wird. Wir sollten nicht durch Habsucht oder Sorgen gekennzeichnet sein, sondern alle Dinge in Beziehung zu Gott halten. Sobald der Mensch beginnt, Schätze im Himmel zu besitzen, wird sein Herz himmlisch. Das, was wir hienieden besitzen, bietet uns die Gelegenheit zum Geben. Schätze im Himmel sind durchaus sicher und dies ist auch der Weg, wie wir himmlisch gesinnt werden. Das ist notwendig, damit wir seine Knechte sein können, die während seiner Abwesenheit über sein Eigentum wachen. Das bereitet uns dafür vor, die Verantwortung zu übernehmen. Er hat ein Besitztum und er überlässt es der Fürsorge derer, für die er ihr eigener Herr geworden ist. Maria sagte, weil sie meinem Herrn weggenommen. Und Paulus sagte, Christus Jesus, mein Herr. Der Herr hat einen Haushalt, ein Besitztum und er hat ihn unter der Aufsicht seiner Knechte gelassen. Er kann jederzeit kommen, deshalb muss alles für seinen Empfang bereit sein. Die Hochzeit ist ein allgemeines Bild. Der Sinn ist, dass bei allen Gelegenheiten jeder Knecht wachsam sein soll. Wir sollen wachsam sein, so dass wenn der Herr kommt, wir ihm alsbald aufmachen. Er möchte nicht einen Augenblick warten. Die Knechte vollführen ihren Aufseherdienst, denn das gehört zu dem betrachtenden Zustande. Das Klopfen zeigt, dass der Herr seinen Wunsch einzutreten andeuten wird. Wir müssen nicht denken, dass diese Schriftstelle sich auf die Entrückung bezieht. Es ist nicht das Kommen des Herrn, um seine Heiligen von hier wegzunehmen. Es ist der Haushalt des Herrn hienieden. Er ist abwesend und er mag jederzeit oder oftmals kommen. Das Gleichnis deutet darauf hin, dass er oftmals kommt. Wenn er in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache kommt. Vers 38. Das deutet auf Besuche hin. Es ist verhängnisvoll, dass Laodicea ihn nicht hereinlässt. In Vers 39 wird ein Haus betrachtet, wo der Herr nicht erwartet wird. In diesem Haushalt ist der Herr nicht willkommen. Es ist gleichsam das, was er zu Sardes sagt. So werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Das steht im Gegensatz zu dem Hause, wo es keine Gewalt außer der des Herrn gibt, wo jeder Knecht gegürtet ist, Licht hat und jederzeit bereit ist, ihn hereinzulassen. Denen, die in dem Hause sind, wo eine andere Gewalt wie Jezabel aufgestellt ist, muss der Herr sagen, was der Sardes sagt. So werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Wenn wir nicht auf ihn warten, muss er den Charakter eines Diebes annehmen. Diotropes hatte den Platz des Herrn eingenommen, siehe den dritten Johannesbrief, und stieß Leute aus der Versammlung, die Freunde Christi waren, für die er ihr eigener Herr war. In seinen Gedanken gab es keinen Raum für solche Leute, denn er war der Herr im Hause. Diotrepes hatte sich nicht über einen Besuch des Johannes gefreut und noch weniger über einen Besuch des Herrn des Johannes. Johannes stellt den wahren Hausherrn dar, und wenn er mit Gewalt bekleidet hereinkäme, würde die Angelegenheit in Bezug auf Diotrepes recht bald erledigt sein. Die Verse 36 bis 40 geben den Schlüssel zu der ganzen Lage. Diese zwei Häuser stehen noch da, des Herrnhaushalt, der treuen und klugen Knechten anvertraut ist, die ihn als ihren eigenen Herrn schätzen und mit umgürteten Lenden und brennenden Lampen zu jeder Zeit der Nacht zum Dienst bereitstehen. Es ist nämlich ein nächtlicher Schauplatz. Am Tage benötigen wir keine Lampen. Und dann ist aber das andere Haus auch da, welches einen anderen Hausherrn hat. Wenn wir zusammenkommen, sollen wir dann erkennen, dass wir des Herrn Haushalt sind und dass er jederzeit seinen Haushalt besuchen kann. Wir sehen, was er sagt, wenn er in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache kommt. Das deutet auf wiederholte Besuche hin. Und wie oft er auch kommen mag, wir sollten bereit sein. Diese treuen Knechte sollen sich zu Tische legen und ihr eigener Herr kommt und bedient sie. Ich glaube nicht, dass das im Himmel ist, denn er sagt, er wird hinzutreten und sie bedienen. Es handelt sich also um sein Hinzutreten, um uns zu bedienen. Es soll uns die außerordentliche Glückseligkeit zeigen, welche diejenigen erwartet, die rechte Zustände während der Abwesenheit des Herrn bewahren. Wenn er eintritt, so kommt er, um zu dienen. Und wenn wir in der Gesinnung jener Knechte sind, werden wir sein Klopfen hören, und wenn wir öffnen, wird er hereinkommen und uns bedienen. Wir sollten in unseren Herzen das Bewusstsein einprägen, dass wir einen Platz für den Herrn in der Welt haben, die ihn verworfen hat. Es ist ein Ort, den er gerne besucht, und wenn er kommt, klopft er an, und wenn wir öffnen, so erleben wir ein wunderbares Vorrecht. Es ist unser Dienst, gemeinsam einen Platz für ihn zu halten und ihn mit umgürteten Lenden und brennenden Lampen dazustehen, um zu augenblicklichem Dienste bereit zu sein. Wir sollten uns nicht erst fertig machen, wenn das Klopfen oder der Ruf ertönt. Wie oft stehen wir da und sind nicht umgürtet? Wir umgürten unsere Gedanken nicht und lassen sie hier und da nach anderen Dingen abschweifen. Wie oft hat man empfunden, dass eine vorzügliche Gelegenheit zum Dienst sich geboten hat, und wir haben sie unbenutzt gelassen. Der Gedanke ist, dass wir zu sofortigem Dienst bereitstehen sollten. Unsere Lampe soll brennen, so dass wir nicht in der Finsternis sind. Keiner, der im Dienst des Herrn steht, tappt im Dunkeln umher. Die Erwähnung des Kommens des Sohnes des Menschen schließt seine weltweiten Rechte in sich. Der Haushalt ist ein etwas engerer Gedanke als das, was weltweit ist. Er verlässt seinen eigenen Haushalt und seine Knechte, die ihn für ihn bewahren sollen. Es ist ein Gebiet, das zu seinem Wohlgefallen in seiner Abwesenheit gehalten wird, und er hat das Recht, dahin zu kommen und jederzeit aufgenommen zu werden. Es geht eigentlich nicht um eine anvertraute Verwaltung, sondern mehr um das persönliche Verhältnis des Herzens zu ihm. Sie erwarten ihren eigenen Herrn, und der Gedanke erfreut sie, dass er zu jeder Stunde oder mehrmals kommen kann, und sobald er kommt, werden sie ihm alsbald aufmachen. Wohnung ist nicht eine Stellung in der Verwaltung, sondern ein persönlicher Liebesbeweis ihnen gegenüber. Die Belohnung entspricht ihrer anvertrauten Stellung. Nichts kann köstlicher sein, als dass der Herr uns dienen sollte und uns die Liebe, deren Wonne es ist, zu dienen, verspüren lässt. Er kommt herein und dann lässt er sich sie zu Tische legen und er tritt hinzu und bedient sie. Wenn der Herr dient, so ist das unermesslich, denn er will mit uns mit dem speisen, was er selbst genießt. Es ist etwas Großes, darauf jetzt schon zu warten und es nicht auf einen zukünftigen Tag zu verlegen, sondern jetzt darauf zu warten. Als vom Herrn bedient, lernen wir, wie wir den Haushalt bedienen sollen. Er ist der Erste, der den Haushalt bedient, und es scheint mir, dass er dadurch das Vorbild für den Dienst im Haushalt festlegt, so dass jeder, der von ihm bedient wird, die dem Haushalt wohlannehmliche Art und Weise des Dienstes kennt. Der Dienst ist dann so voller Gnade, dass der Herr dadurch im Vordergrund steht. Ich denke, es wird dem ganzen Dienst im Hause die Prägung verleihen. Ich bin aber in eurer Mitte wie der Dienende. Das war seine Haltung und sein Charakter während der ganzen Zeit, als er diente. Die Tatsache, dass der Herr davon spricht, zweimal zu kommen, zeigt, dass dieses Erlebnis wiederholt werden kann. Die Anwendung des Bildes scheint einfach zu sein. Der Herr hat einen Platz in ihnen, der für ihn von seinen liebevollen und treuen Knechten gehalten wird. Dieser Platz soll so für ihn gehalten werden, dass er zu jeder Stunde danach kommen und begrüßt werden kann. Und er sagt uns, wie das Ergebnis sein wird. Wenn die Tür aufgemacht wird, tritt er herein und lässt sich zu Tische legen und bedient sie. In Johannes Kapitel 14 sagt der Herr, ich komme zu euch. Das ist, als wenn er sagte, dass dies für die Zeit, wo er zum Vater gegangen ist, charakteristisch ist. Er wird zu den Seinigen kommen und sie würden auf ihn warten und für ihn bereit sein und sich jederzeit seines Kommens freuen. Es ist eine Andeutung auf Besuche. Die zweite und dritte Wache weisen auf das Fortschreiten der Nacht hin. Die Nacht schreitet fort und er kann wiederholt während ihres Fortschreitens kommen. Wenn er einmal gekommen ist, sollen sie nicht einschlafen, denn er kann wiederkommen. Jeder Besuch des Herrn sollte bei uns das Begehren nach noch mehr erwecken, so dass, wenn wir einen Besuch gehabt haben, wir noch einen haben wollen. Es wirft die Frage auf, wem diese Belehrung gilt, und der Herr sagt, sie gilt solchen, denen Verantwortlichkeit auferlegt worden ist. Wer ist nun der treue und kluge Verwalter? Es bezieht sich auf diejenigen, denen der Dienst der Speisung des Haushaltes anvertraut worden ist. Persönliche Verantwortung wird hervorgehoben. An erster Stelle waren die Apostel treue und kluge Verwalter, und sie speisen den Haushalt in vollem Maße und zur rechten Zeit. Maß und Zeit sind beide wichtig. Als Paulus davon sprach, nach Rom zu kommen, sagte er, ich weiß, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Das Maß würde voll sein. Epaphras begehrte ein volles Maß für die geliebten Kolosser. Er betete, auf dass sie vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes stehen sollten. Dann soll die Belehrung auch zur rechten Zeit sein. Wenn wir die Briefe lesen, können wir die treuen und klugen Verwalter sehen, die dem Gesinde die angemessene Speise zur rechten Zeit geben. Der Verwalter schließt den Gedanken der Verwaltung in sich. Das Harren und Warten auf den Herrn bezieht sich nicht auf die Verwaltung. Es geht um den Platz, den er in den Herzen seiner Knechte einnimmt. Hier aber, Verse 42 bis 44, wird die Verwaltung anvertraut und Knechte werden über das Gesinde gesetzt, um die zugemessene Speise zur rechten Zeit zu geben, und die Belohnung entspricht dem Dienste. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, also tuend finden wird. Er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Der Herr gibt ihm eine große Stellung in der Verwaltung. Klugheit und Treue werden hervorgehoben. Der Herr kann eine große Erweiterung geben, so dass, wenn ein Knecht auf einem kleinen Gebiet zu wirken anfängt, der Herr ihm ein größeres Gebiet anweisen kann. Ich glaube, es handelt sich hier um den Grundsatz eines weit ausgedehnten Gebietes des Dienstes. Und wenn der Herr sein Erbteil übernimmt, werden seine treuen Knechte tatsächlich darin einen großen Platz haben. Jetzt ist nicht die Zeit, um Herrschaft auszuüben. Unsere Tüchtigkeit zum Herrschen hängt von unserer Fähigkeit, Speise zu geben ab. Der böse Knecht nimmt eine herrschende Stellung ein. Dann hört das Speisen auf und das Schlagen beginnt. In den Korintherbriefen sehen wir die schöne Gesinnung des Paulus. Er wollte nicht über sie herrschen, sondern ein Mitarbeiter an ihrer Freude sein. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 24. Das Korn ist ein Hinweis auf das, was im Auferstandenen und sogar im verherrlichten Christus verwirklicht ist. Petrus hatte den Auftrag, die Lämmer und die Schafe zu weiden. Die Ältesten der Versammlung zu Ephesus waren durch den Heiligen Geist zu Aufsehern gesetzt worden, um die Versammlung Gottes zu hüten. Es gibt solche, die in dieser Weise verantwortlich sind, und der Grad der Verantwortung entspricht dem, was uns gegeben ist. Es wird von uns nicht verlangt, Ziegelsteine ohne Stroh zu machen oder auf eigene Kosten in den Krieg zu ziehen. Es geht darum, das, was uns anvertraut ist, zu handhaben. Dem Archippus wird gesagt, siehe auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Die Sache ist empfangen worden, wir brauchen sie nicht aus eigenen Mitteln aufzubringen. Das Korn wird gegeben, der Vorrat ist da. Er braucht nur in Treue und Klugheit ausgeteilt zu werden. Petrus sagt in seinem ersten Briefe, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, So rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesum Christum, welchen die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kapitel 4, Vers 10. Das zeigt, dass alles dargereicht wird. Die Knechte brauchen nicht die Speise für den Haushalt zu suchen. Sie wird ihnen in die Hand gelegt und die Fähigkeit zum Dienst wird von Gott gegeben. Deshalb sollte jeder von uns darüber nachsinnen, was wir haben. Mein Maß ist das Maß des Glaubens und der Gnade, die Gott mir zugeteilt hat. Ich bin nicht für das Maß verantwortlich, das ein anderer hat, wohl aber in Bezug auf das meine. Und der Herr möchte bei uns die Frage aufwerfen, welches Maß der Gnade jedem Bruder und jeder Schwester zugeteilt worden ist. Denn ob groß oder klein, es ist uns zum Wohl des Haushaltens gegeben worden. Wenn wir wissen wollen, wie die Lämmer und Schafe geweidet und behütet werden sollen, können wir nichts Besseres tun, als die Briefe des Petrus zu erforschen. Da werden wir die Art der Speise finden, die durch einen Mann ausgeteilt wird, der einen besonderen Auftrag bekam, wie auch die Fähigkeit, ihn auszuführen. Das Hindernis ist oft bei uns, dass wir das uns Anvertraute nicht wirklich in Augenschein nehmen. Die Gnade Gottes ist mancherlei oder vielfältig. Siehe 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. In Römer, Kapitel 12, werden wir ermahnt, so zu denken, dass es besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Was für ein Maß des Glaubens hat er mir zugeteilt? Es nützt nichts zu sagen, dass er mir kein Maß des Glaubens zugeteilt habe, denn es heißt, dass er es getan hat. Darum ist es gut, das Vorhandene ins Auge zu fassen und das Maß herauszufinden. Petrus sagt, dass uns Gnade gegeben ist. Wenn wir das Vorhandene überblicken, so müssen wir bedenken, dass das, was wir haben, zum Wohl des Haushalts dienen soll. Es ist nicht zum persönlichen Gebrauch. Der geistliche Vorrat, den wir haben, liegt in der Erkenntnis Gottes, die uns durch Jesum Christum erreicht hat. Wenn wir keinen Vorrat haben, sollten wir die Angelegenheit untersuchen und herausfinden, warum das der Fall ist. Es gibt eine ganze Menge Vorräte, welche sozusagen im Vorratskammern eingeschlossen sind, anstatt verteilt zu werden. Ich habe den Eindruck, dass es sehr viele verborgene Begaben gibt, recht viel Begabung, die Gott verliehen hat, die aber um verschiedener Ursachen willen nicht betätigt wird. Jeder von uns sollte sich das zu Herzen nehmen und zusehen, dass wenn eine Begabung vorhanden ist, sie auch ausgeübt wird und dass wir gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes seien. Das Wachstum in der Erkenntnis Gottes geht weiter. Das Ergebnis von der Berührung der Geschwister miteinander ist ein beständiges Wachstum in der Erkenntnis Gottes und auch des Umfang des größeren und volleren Lobes, wenn wir als Versammlung zusammen sind. Das Maß dieser Dinge entspricht dem Maße, in dem wir gespeist werden. Petrus macht viel aus Hinzufügung, Zuwachs und Wachstum. Wenn wir mit den Geschwistern in Berührung kommen, möchten wir bei ihnen den Eindruck erwecken, dass große Vorräte zur Verfügung stehen, dass es keine magere Zeit ist, sondern eine sehr fette Zeit. Der wahre Charakter des Hauses bedeutet, dass die zugemessene Speise zur rechten Zeit ausgeteilt wird. Wir können nicht einen Augenblick zugeben, dass es etwas anderes für den Haushalt des Herrn genügen wird. Sein Haushalt ist so vorzüglich geordnet, dass nichts Geringeres als ein vollkommenes Maß und vollkommene Genauigkeit ihm genügen. Erfülle ich meinen Teil in dieser wunderbaren Einrichtung? Wenn ich das Küchenmädchen bin, so kann ich nicht die Arbeit des Kochs oder des obersten Schenken tun. Aber jeder Knecht hat seinen Platz. Und es ist für mich keine Schande, wenn ich nicht das tun kann, was du tust. Nichts gibt einem mehr Freude, als einen Bruder oder eine Schwester das tun zu sehen, was man selber nicht tun kann. Es bereitet einem eine tiefe Freude und man dankt dem Herrn dafür, denn wir empfinden alle, wie beschränkt wir sind. Wir können an jeder nur ein weniges tun, aber der Haushalt braucht den gesamten Dienst aller. Wir sollten nicht unsere Mitknechte schlagen und bemängeln. Wir sind dankbar zu sehen, dass sie ihren Platz ausfüllen. Wie dem Archippus gesagt wird, gibt es einen Dienst im Herrn, und je mehr wir beten, desto mehr wird unser Dienst gereinigt werden. Ein Bruder kann zum Beispiel sehr gut reden und durch sein Reden einen Platz erlangen. Doch das kann auch nur natürliche Befähigung sein. Die Fähigkeit, die Menschen dadurch zu fesseln, wie man die Dinge auslegt, kann bloß eine menschliche Eigenschaft sein. Wenn aber ein Mensch betet, trachtet er immer mehr danach, dass sein Dienst nicht bloß menschliche Eindrücke darstellen möchte. Er möchte nicht die Menschen durch seine natürliche Persönlichkeit beeindrucken und möchte wünschen, dass sein Dienst im Herrn ist. Er möchte nicht gern, dass sein Dienst Bewunderung und Beifall hervorruft, sondern dass er das Werk Gottes tut. Das ist es, was nötig ist. In seiner Verwaltung hatte der Herr dem Archippus eine bestimmte Stellung im Dienste zugeteilt. Er war aber nicht geneigt, ihn auszufüllen. Die meisten von uns trifft dieselbe Schuld. Ich glaube, dass wenn einer sein Maß übersteigt, 9 andere da sind, die ihr Maß nicht erreichen. Und der Grund, warum dieser sein Maß übersteigt, ist, dass die anderen 9 das ihre nicht erreichen und deshalb für ihn Raum machen. Dann gibt es den Knecht, der sagt, mein Herr verzieht sein Kommen und das Verantwortungsgefühl lässt nach. Das führt zum Bemängeln, zum Schlagen der anderen Knechte und zum Einnehmen einer herrschenden Stellung. Er ist durch Selbstgefälligkeit gekennzeichnet. Er isst und trinkt und berauft sich. Er ist ein böser Knecht und zum Schluss wird er entzweigeschnitten. Das ist ein großer Gegensatz zu den Versen 44 und 45. Der Grundsatz der Verantwortung ist sehr wichtig. Wir sind geneigt, das nicht genug zu beachten. Des Herrn Unterstützung hängt davon ab, dass wir in bestimmter Weise Verantwortung übernehmen. Es kommt auch vor, dass man den Willen des Herrn weiß und ihn nicht tut. Hier sehen wir den Grundsatz des Regierens. Der Herr übt ihn jetzt schon aus. Es ist eine sehr ernste Sache, den Willen des Herrn genau zu kennen. Licht empfangen bedeutet Verantwortung. Und es gibt auch mehr Schläge, wenn man nicht bereit ist, den Willen des Herrn zu tun. Ich glaube, dass der Herr in seiner Regierung Schläge dort austeilt, wo sie angebracht sind. Seine Regierung geht weiter und ich denke nicht, dass er bei uns dulden wird, was er bei einigen unserer Brüder duldet, die weniger Licht haben. Einige unserer Geschwister tun gewisse Dinge mit gutem Gewissen und der Herr duldet es. Wenn wir sie aber tun würden, so ereilt uns seine Zucht. Seine Regierung schreitet fort und wir sind ihr alle unterstellt und es ist auch gut, dass es so ist. In diesem Evangelium wird die Gnade, in welche der Herr kam, sehr hervorgehoben. Es ist aber nicht minder wahr, dass er gekommen ist, Feuer auf die Erde zu werfen. Wenn Gott das, was von ihm ist, einführt, so verurteilt das notwendigerweise alles, was nicht von ihm ist. Es muss so sein. Es ist eine sehr ernste Erwägung, dass jetzt, wo das ganze Licht über das, was Gott in Gnade ist, verkündigt worden ist, es auch zum Gericht über all das wird, was dem zuwider ist. Paulus sagt, das Gesetz wäre nicht für einen Gerechten bestimmt, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Ungöttliche. Und wenn etwas anderes der gesunden Lehre zuwider ist, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9. Dass alles, was dem Evangelium zuwider ist, deshalb dem Gericht verfällt, weil das Evangelium gekommen ist. Die Gnade herrscht in der Seele des Gläubigen, um Selbstgericht zu bewirken. Das ist die normale Wirkung des Lichtes Gottes. In dieser Weise dringt das Feuer in die Seele des bußfertigen Sünder. Das Feuer brennt durch Selbstgericht. Wenn aber das Feuer kein Selbstgericht bewirkt, so macht es die Notwendigkeit des Gerichts offenbar. Das Feuer ist auf die Erde geworfen worden und der Herr sagt, was will ich, wenn es schon angezündet ist? Es schreckt gewissermaßen vor diesem Gedanken zurück. Es ruft Gefühle der Bedrängnis, beinahe Entsetzen bei ihm wach, aber es muss sein. Nichts macht den gesetzlosen Zustand der Menschen so offenbar wie dieses Evangelium. Das Gesetz tut das nicht. Das Gesetz sagt, tue dies und tue das. Und du sollst dies und das dieses nicht tun. Im Evangelium aber tritt Gott hervor und sagt, siehe, was ich dir alles zugedacht habe. Siehe, was ich für dich getan habe. Und die Antwort des Menschen ist, ich will dich gar nicht haben und ich möchte nicht mit dir versöhnt werden. Auf diese Weise macht das Evangelium den Zustand des Menschen offenbar. Es erzeugt aber Selbstgericht da, wo es angenommen wird. Es bewirkt Buße, stellt aber diejenigen, die es nicht annehmen, in ein ernstes Licht. Das Feuer ist auf die Erde geworfen worden. Wenn Gott sich dem Menschen nähert, bedeutet das, dass Feuer auf die Erde geworfen wird. Solch ein Licht ist gebracht worden, dass es das Feuer des Gerichts auf diejenigen wirft, die nicht Buße tun. Sie können dem durch die Buße entfliehen. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Gesetzgelehrten wurden gerichtet. Das ganze System wurde dadurch gerichtet, dass Gott in Gnaden gegenwärtig war und die, welche Buße taten, sich von alledem abwandten. Sie wandten sich Gott in Gnaden zu und sie taten Buße wegen alles dessen, was zum System der Finsternis gehörte. Es muss auch heute noch so sein. Ich sehe nicht ein, wie die Buße vorhanden sein kann, ohne dass alle mit Feuer gesalzen werden. Jesaja sagte, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Er fühlte, dass er sich von sich selbst und von seinen Verbindungen trennen musste. Sie waren alle ebenso schlecht, wie er es war. Sie waren alle unrein. Das war die Wirkung des Kommens des Feuers. Wenn das Licht einen Menschen erleuchtet, stellt es die anderen bloß. Wenn einer von uns beginnt, Gott zu fürchten und in seinen Wegen zu wandeln, werden diejenigen dadurch verurteilt, die Gott nicht fürchten. Ein betender Mensch in einer Stadt verurteilt die ganze Stadt, weil sie nicht betet. Wenn einige Heilige danach trachten, in der Wahrheit zu wandeln, verurteilen sie alle, die zu der überlieferten Religion der Christenheit gehören. Einige, die in der Wahrheit wandeln, bringen das Gericht auf alles, was der Wahrheit zuwider ist. Der Blinde in Johannes Kapitel 9 verurteilte die Synagoge. Das Werk Gottes war in ihm. Und die Pharisäer waren dagegen, und darum wurden sie dadurch verurteilt. Die eigentliche Wirkung jedes Zeugnisses für Gott, ob im Einzelnen oder gemeinsam, ist, dass dadurch alles, was dagegen ist, verurteilt wird. Nicht Frieden, sondern Entzweiung. Der Herr sagt, denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Sein Kommen sollte Familien entzweien. Wenn ein Haushalt Christo nicht unterstellt ist, so wird dort Entzweiung sein. Die Zeit für weltweiten Frieden ist noch nicht gekommen, und das Einführen dessen, was aus Gott ist, wird deshalb Entzweiung herbeiführen. Im ersten Buch Mose lesen wir, dass Gott das Licht von der Finsternis schied. Es ist der Grundsatz Gottes, dass wenn er Licht bringt, es Entzweiung herbeiführen muss. In Vers 58 lenkt der Herr die Aufmerksamkeit darauf, mit der Gegenpartei zur Obrigkeit zu gehen. Wenn der Fall vor die Obrigkeit kommt, muss er erledigt werden und ein gerechtes Urteil muss gesprochen werden. Aber unterwegs gibt es eine Gelegenheit zur Versöhnung. Gott sagt damit, wenn ich in der Stellung der Gegenpartei bin, gibt es eine Gelegenheit zur Versöhnung. Der Herr sagt das jetzt zur Christenheit. Die Zeit zum Gericht und zur endgültigen Verurteilung ist noch nicht gekommen. Dies stimmt mit dem überein, was er zu den sieben Versammlungen in Offenbarung Kapitel 2 und 3 sagt. Er sagt ihnen, sie sollen Buße tun. Er ist die Gegenpartei. Er sagt, ich habe wider dich. Wenn bei irgendeinem von uns etwas ist, was mit Christo nicht im Einklang steht, so sagt er, tue Buße, mach Schluss damit. Verurteile es und versöhne dich. Es ist sehr erforschend. Der ganze Grundsatz besagt, dass dem Menschen die Gelegenheit zur Buße angeboten wird. Jeder Einzelne hat die Gelegenheit, Buße zu tun, und auch die Versammlung hat die Gelegenheit, Buße zu tun. Diese Zeit, Vers 56 weist auf den Charakter der gegenwärtigen Haushaltung hin. Sie konnten um sich blicken und sagen, es ist ein schöner Tag. Natürliche Dinge konnten sie verstehen, aber sie sahen nicht den großen geistlichen Charakter jenes Augenblicks. Jehova war in der Person Jesu gegenwärtig und sie konnten mit ihm nach dem einfachen Grundsatz der Buße versöhnt werden. Dies ist nun ein weltweiter Grundsatz. Es ist eine Zeit, wo alle auf Grundlage der Buße versöhnt werden können. Gott sagt, ich bin gezwungen, gegen euch zu sein, weil eure Wege nicht meine Wege sind. Ihr braucht aber nur Buße zu tun und ich bin zur Versöhnung bereit. Der Herr hat eine Streitfrage mit der Versammlung, wie er auch eine mit Israel hatte. Und die Gelegenheit zur Versöhnung ist vorhanden, doch nur aufgrund der Buße.